Weichgewebeinfektionen, auch schwere Weichgewebeinfektionen, brauchen einen schnellen therapeutischen Ansatz und sie können eigentlich relativ schnell auch mit Basiswissen diagnostiziert werden.
Consilium Infectiorum, der infektiologische Klinik-Podcast mit Professor Matthias Pletz.
Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Pletz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Herr Professor Christian Eckmann. Er ist Chirurg und Infektiologe. Er war schon auch des Öfteren bei uns im Podcast zu Gast, zur Abdominalinfektion und auch zur perioperativen Prophylaxe. Er ist Chefarzt der Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum Hannover-Schmünden. Er leitet dort auch das ABS-Team und er leitet auch in der Paul-Ehrlich-Gesellschaft das Kapitel Haut- und Weichteilinfektionen der neuen Leitlinie parenterale Antibiotikatherapie, die im Laufe des Jahres erscheinen wird. Wir werden also auch heute viel zu Hintergründen in der Leitliniendiskussion hören. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Lieber Matthias, ich freue mich, wieder mit dir so spannende Themen diskutieren zu dürfen.
Ja, jedes Mal lerne ich viel und es ist auch immer sehr unterhaltsam, wenn wir beide zusammen über solche Themen diskutieren. Genau, das heutige Thema, da gibt es ja auch öfters mal Diskrepanzen in der englischen Literatur und der deutschen Literatur, was bestimmte Begriffe angeht. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen natürlich über Antibiotika sprechen, über Differentialdiagnosen, aber das ist auch ein klarer infektiologischer Fokus, wo der Chirurg einen ganz wesentlichen Beitrag leistet und du kannst hier aus beiden Sichtwinkeln sozusagen diesen Fokus beleuchten. Wir würden mal einsteigen mit Relevanz von Haut- und Weichgewebeinfektionen. Habe ich ja von dir gelernt. Weichgewebeinfektionen ist der korrekte Terminus technicus. Warum sind die in der klinischen Praxis relevant und bei welchen Patienten muss ich an diesen Fokus denken?
Ja, ich bin total dankbar, dass wir über dieses, sag ich mal, Stiefkind der Infektiologie sprechen können, weil natürlich auf Infektiologie und Intensivkongressen alle sich auf die Pneumonie oder die Staphylobakteriämie oder mykotische Infektionen stürzen, aber die Hautweichgewebeinfektionen, was die Anzahl der Symposien und Vorträge anbetrifft, doch sehr vernachlässigt werden. Das ist nicht gerechtfertigt, denn die sind wirklich relevant, weil sie nämlich allein schon deswegen, weil sie so unglaublich häufig sind. Also ich sehe jeden Tag Haut- und Weichgewebeinfektionen. Wir haben keine richtigen Daten aus Deutschland, aber wir wissen aus den USA, dass 10% aller Krankenhausaufnahmen durch Haut- und Weichgewebeinfektionen bedingt sind und die Tendenz ist steigend. Und für uns als Infektiologen, jetzt nehme ich mich mal mit dir zusammen in einem Boot, ist dabei besonders interessant, dass sie zusammen mit Harnwegsinfektionen der häufigste Grund für die Verschreibung von Antibiotika weltweit statistisch sind. Und allein deswegen eine große Relevanz haben, weil wir ja als Menschen, die sich mit dem sinnvollen Gebrauch von Antibiotika beschäftigen, da natürlich eine ganz, ganz große Quelle von Verbesserungen darstellen. Wenn man bei Hautweichgewebeinfektionen was mit der Antibiotikatherapie verbessert, dann hat man Hunderttausenden bis Millionen von Möglichkeiten geschaffen, das besser zu machen. Welche Patienten sind besonders gefährdet? Eigentlich kann man sagen, wenn der Erreger sehr virulent ist, wie das Gruppe A Streptokokken manchmal bei Nekrotizinen-Infektionen sein können, dann ist das quasi jeder, auch wir beide. Dann kann das jeden treffen. Und die meisten Patienten, die wir sehen, mit Abszessen, mit chirurgisch zu behandelnden Infektionen, haben keine wesentlichen Vorerkrankungen. Aber besonders gefährdet für schwere Verläufe sind Patienten, die immunsupprimiert sind, iatrogen oder durch ihre Grunderkrankung. Und zweitens, ich bin schuld, postoperative Patienten. Weil ich als Chirurg diese so kostbare Barriere der Haut, die dazu da ist, das Eindringen von Bakterien zu verhindern, durchbreche und automatisch damit dazu führe, dass eben postoperative Wundinfektionen oder andere Infektionen auftreten können.
Du hattest schon gesagt, es gibt ein weites Spektrum. Es gibt hochvirulente Erreger, die jeden treffen können und schwere Verläufe machen. Es gibt natürlich auch weniger virulente Erreger. Vielleicht bringen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen Struktur in dieses Sammelsurium in der Literatur, was es da an Haut- und Weichgewebeinfektionen gibt. Also ich habe mir mal gemerkt, dass die Zellulitis, die ja in der angelsächsischen Literatur immer wieder genannt wird, da gibt es ein false friend im Deutschen sozusagen. Das hat ist kein kosmetischer Begriff, sondern eine ernstzunehmende Infektion. Wie werden die Haut- und Weichgewebeinfektionen eingeteilt?
Ja, darüber denke ich schon seit 30 Jahren nach. Und das ist wirklich ganz schön schwierig, weil es, wie du sagst, ja so unwahrscheinlich verschiedene Entitäten umfasst. Von einem einfachen infizierten Atherom bis hin zur Fungiegangren oder bis zum Gasbrand. Und das ist unheimlich schwierig, da eine Einteilung zu finden, die wirklich prägnant ist und auch diagnostisch und therapeutisch relevant. Aber versuchen wir es mal Schritt für Schritt zu machen. Von der Nomenklatur her, also jetzt nicht von der Klinik her, ist eine Einteilung nach der betroffenen Schicht sinnvoll. Ja, tiefere Infektion, Faszien, Faszitis, Myositis, Myonekrose, Gasbrand. Das ist gut, dass man diese Einteilung hat, aber sie ist diagnostisch und therapeutisch nicht so relevant, weil wir das zum Zeitpunkt einer Intervention gar nicht immer so genau wissen, wie tief die Infektion eigentlich geht. Also hilft uns die beim Vorgehen klinisch nicht so richtig weiter. Und dann gibt es auch noch eine Einteilung, die kommt aus den Vereinigten Staaten von der Infectious Diseases Society of America. Die unterscheiden relativ platt zwischen den Infektionen, bei denen Eiter entsteht, den purulenten und den nicht purulenten. Das ist okay, weil es eine Differenzierung in eine chirurgische und eine nicht chirurgische Gruppe ermöglicht, also therapeutisch relevant ist. Aber es sagt noch nichts darüber aus, ob diese Patienten auch eine Antibiotikatherapie bedürfen. Also diese therapeutische Relevanz existiert da nicht, denn man kann ja auch einen Abszess eröffnen, ohne Antibiotika zu geben. Da kommen wir ja bestimmt noch drauf. Dann hat man sich überlegt, hey, wir machen das so, wir sagen, es gibt unkomplizierte und komplizierte Infektionen. Und unkompliziert werden die definiert, bei denen die Infektion sehr stark lokalisiert ist, eine gewisse Größe nicht überschreitet, also etwa 75 Quadratzentimeter wird da rein virtuell festgelegt und wo keine systemische Ausbreitung da ist. Gut. Demgegenüber stehen die komplizierten Weichgewebeinfektionen und das finde ich, ist, glaube ich, die beste Definition, die wir haben. Das ist nämlich als Kriterium erstens, tiefere Weichgewebsschichten sind befallen. Zweitens, eine chirurgische oder, es kann eine Und-Bedingung, ne? Oder eine chirurgische Intervention ist erforderlich oder eine intravenöse Antibiotikatherapie. Punkt 2 und 3 heißen stationäre Aufnahme. Also jedes Mal, wenn ich entscheide, einen Patienten wegen einer Weichgewebeinfektion stationär aufzunehmen, ist das für mich per Definition kompliziert. Und schließlich kann auch eine vermeintlich harmlose Weichgewebeinfektion sehr schlimme Verläufe hervorrufen, wenn eine Immunsuppression bei dem Patienten vorliegt, in der Chemotherapie, in der Leukämie. Solche Patienten sind extrem gefährdet, dass diese Infektionen geradezu explodieren, die bei uns beiden unkomplizierte Infektionen wären. Das ist für mich so dieses, ja, das Dreieck des Unglücks. Also wenn man den Patienten als Faktor für kompliziert nimmt, die akute septische Entgleisung oder die Immunsuppression, die Wunde als Faktor für kompliziert nimmt, tiefere Weichgewebsschicht und die Intervention als Merkmal einer komplizierten Infektion. Also dann, wenn ich mich entscheide, Patienten aufzunehmen, zu operieren, Antibiotika zu geben. Einen kleinen Seitenschluss musst du mir noch ein, zwei Minuten erlauben. Ich weiß, du hast schon die nächste Frage auf der Lippe, aber dann gibt es auch noch den Begriff der sogenannten akuten bakteriellen Haut- und Hautweichgewebeinfektion, ABSSSI, der aus den USA von der amerikanischen FDA, der Food and Drug Administration, kommt. Warum? Man hat fast alle neuen Antibiotika in den 90er Jahren über das Label Hautweichgewebeinfektion laufen lassen. Als Zulassungsstudien. Warum? Gar nicht so sehr, weil die dafür gedacht waren, Medikamente, die später eigentlich für die Pneumonie oder andere Infektionen in Frage kommen, sondern weil man erstens sehr schnell sehr viele Patienten sammeln kann, Weichgewebeinfektionen sind häufig, zweitens, weil die Patienten in der Mehrzahl nicht so krank sind und drittens, weil man sehr gut sehen kann, ob es besser wird oder schlechter wird unter der Therapie. Denn Hautweichgewebeinfektionen kann man angucken. Ne? Das ist oft eine Blickdiagnose. Und dann haben die mal überprüft in der FDA, ich sag mal, wie viel von diesen Studien haben sich eigentlich daran gehalten, an diese Merkmale von uns, was eine komplizierte Infektion ist. Und da haben die festgestellt, diese Zulassungsstudien hatten nur zu 30% die Kriterien eingehalten. Und dann hat man gesagt, zum Freunde, ihr, Entschuldigung, könnt uns mal, jetzt machen wir das mal wirklich ganz klein und knapp und sagen, ihr dürft nur einschließen, große Abszesse, Cellulitis, da kommen wir ja noch drauf, oder Wundinfektionen und die müssen mindestens 75 Quadratzentimeter haben und ihr müsst das vorher und nachher fotodokumentieren. Das ist die Definition EBSI. Das ist also eine Subgruppe der Weichgewebeinfektionen, die man definiert hat, um fortan einheitlich und unter guten Kriterien Studien zu machen. Sie ist also klinisch nicht relevant, aber studienrelevant.
Du hattest ja jetzt gerade auch schon gesagt, wir kommen noch dazu. Und genau da wollte ich jetzt dazu kommen, mit dir nochmal über die Schichten und die Einteilung und die Terminologie zu sprechen. Also wir kennen das RSPL. Wir kennen, wenn wir die tieferen Schichten dann kommen, heißt es im angelsächsischen Sprachraum Cellulitis. Das wird bei uns ja nicht genutzt. Und wenn man unter die Faszien kommt, kommt es zur Fascitis necroticans, die ja auch verschiedene Eigennamen dann trägt. Wie wird das im deutschen Sprachraum klassifiziert?
Ja, die Deutschen sind da wie so oft etwas gründlicher als die lieben Kollegen aus den Vereinigten Staaten. Wir definieren das Erysipel als eine Infektion, die auf das Haut- und das Chorium begrenzt ist und häufig eine Fortleitung in die Lymphbahnen beinhaltet. Üblicherweise liegt eine klare Demarkation zwischen betroffenen und nicht betroffenen Gewebe vor. Die Phlegmone ist eine Infektion auch der tieferen Weichgewebsschichten der Subcutis. Die kommt dann noch hinzu. Das ist auch deswegen wichtig, weil es unter Umständen ein anderes Erregerspektrum hat. Erysipel sehr, sehr häufig Gruppe A Streptokokken. Die Phlegmone kann auch durch Staphylokokken hervorgerufen werden, sodass diese Differenzierung, finde ich, die in Deutschland gemacht wird, wichtig und gut ist, weil sie auch therapeutisch eine gewisse Relevanz hat. Aber die Amerikaner scheren sich nicht drum. Die nehmen das beides zusammen und sagen, dass es Cellulitis.
Wie kannst du klinisch das Erysipel von der Phlegmone abgrenzen? Woran machst du das fest?
Ja, also erstens ist, wie gesagt, eine starke Demarkation in der beim Erysipel deutlich, beim Erst-Erysipel, sage ich mal so, beim chronischen Erysipel oder rezidivierenden Erysipel wird das dann immer als etwas vager und verschwommener, aber bei der Erstdiagnose ist das klar demarkierter und bei dem Erysipel kommt es auch oft zu einer unbehandelt, zu einer raschen Ausbreitung der Läsion mit systemischer Toxizität. Da ist die Phlegmone sozusagen in ihrer Ausbreitung etwas langsamer. Und dann, wenn man auf das Rezidivieren der Erysipel noch kommt, dann haben wir als Risikofaktoren eben chirurgische Eingriffe, Übergewicht, Diabetes, chronisch venöse Insuffizienz, Lymphödem. Das ist bei der Phlegmone eben anders. Da kann man diese bestimmten Risikofaktoren so nicht genauso finden.
Und zum Erregerspektrum hattest du schon gesagt, also Erysipel eher die Streptokokken. Und bei der Phlegmone können auch Staphylokokken eine Rolle spielen. Ich habe das auch mal von einem italienischen Infektiologen, der hat das auch eingeteilt anhand von eitrigen und nicht-eitrigen. Und bei den eitrigen spielen halt immer die Staphylokokken eine Rolle, während bei den nicht-eitrigen diese Ausbreitung sozusagen im Gewebe ohne Abszessformation, das ist so klassisch ein Feature eigentlich der Streptokokken. Aber womit müssen wir dann, wenn wir sozusagen zur schwersten vorkommen, Form kommt zur nekrotisierenden Faszitis, womit müssen wir dann rechnen?
Da haben wir es dann mit einem, sage ich mal, unterschiedlichen Erregerspektrum zu tun. Das können wir differenzieren in, sagen wir, zwei, vielleicht drei mikrobiologisch verschiedene Differenzierungen. Nummer eins, und das ist die bei weitem häufigste Form, ist die aerob, anaerobe, gram-positiv, gram-negative Mischinfektion. Also viele denken bei nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen, das sind Gruppe A Streptokokken, ich gebe Penicillin G. Das ist, glaube ich, einer der häufigsten Fehler, die gemacht werden und über die am Ende ja noch sprechen können, dass das Undertreatment von sehr, sehr schweren Weichgewebeinfektionen. 80% in der Statistik, auch in meiner persönlichen Erfahrung, sind polymikrobiell. Und nur eine Minderheit, 15%, haben Gruppe A Streptokokken mit oder ohne Staph aureus Typ 2. Und wenn man so will, ist in Typ 3 alles andere summiert. Also wie zum Beispiel Vibrionen, die über 20 Grad in der Ostsee auch bei Patienten mit offenem Ulkus mal eine Faszitis machen können. Das sind dann sozusagen eher die Randbereiche, die selteneren Erreger oder eben multiresistente, grampositive oder gramnegative Erreger, die eine Faszitis verursachen können.
Und wo würdest du den Gasbrand, also Clostridium perfringens, dann einordnen?
Ja, das ist ein bisschen natürlich eine eigene Entität von der befallenen Weichgewebestruktur und gehört aber insgesamt in diese, wird diese Gruppe nekrotisierende Weichgewebeinfektionen zusammengefasst, NSTI, weil sie einen uniformen diagnostischen und therapeutischen, chirurgischen und therapeutischen antiinfektiven Ansatz hat. Also man fasst die Gruppe zusammen, weil man sagt, wir machen doch eigentlich bei allen diesen Infektionen alles gleich, NSTI. Und da würde ich sagen, ich habe jetzt mit diesen drei Aufteilungen die nekrotisierende Faszitis speziell gemeint. Und die Myonekrose, der Gasbrand, ist sozusagen davon separat, aber gehört insgesamt in die Gruppe der NSTI.
Also wir haben gelernt, es gibt eine sehr komplexe Terminologie, je nachdem, welche Sichtweise eingenommen wurde, als man sie aufgestellt hat, ob es für klinische Studien ist, wie die Acute Bacterial Skin and Soft Tissue Infections, die du genannt hattest, die die FDA für die Antibiotika-Studien definiert hat, oder nach betroffener Hautstruktur, je nach Tiefe, oder einfach nach eitrig und nicht eitrig. Und ja, wie machst du es in der Praxis, wenn du in die Notaufnahme gerufen wirst und musst einen Patienten beurteilen, der jetzt zum Beispiel vielleicht mit einer PAVK kam, hat einen Ulkus, hat vielleicht auch Fieber und man vermutet, das könnte ein Fokus sein. Wonach würdest du jetzt so einen Patienten einteilen? Also vielleicht wirklich mal am Beispiel, welche Diagnostik, welche Antibiotika und würdest du über eine chirurgische Intervention nachdenken?
Zunächst würde ich versuchen auszuschließen, dass es sich um eine dieser lebensbedrohlichen Infektionen handelt. Wir können durchaus sagen, dass 90-95% der Weichgewebeinfektionen, auch wenn sie stationär aufgenommen werden, nicht lebensbedrohlich sind. Und da habe ich immer so zwei Marker, oder 2 bis 3 Marker, mit denen ich mich orientiere. Erstens Schmerz. Also ein Erysipel oder eine Phlegmone ist auch Gewebespannung, tut auch weh, aber ist kein Vergleich zu einer nekrotisierenden Weichgewebeinfektion, bei der die Patienten wirklich schreien, solange sie es noch können, weil da eine Nekrose, ein Gewebsuntergang dort ist und das tut unheimlich weh, wie ein Herzinfarkt auch weh tut. Ist auch Gewebeuntergang am Herzen, Herzmuskel. Und das ist Nummer eins, wenn einer da sehr, sehr starke Schmerzen hat, dann bin ich schon mal alarmiert. Das heißt nicht, dass der dann eine Faszitis hat, aber ne? Nummer eins. Nummer zwei, rasche Ausbreitung. Wenn mir die Patientin sagen würde, ja, das war heute Morgen nur am Fuß, jetzt ist schon das ganze Bein rot. Dann, wenn innerhalb weniger Stunden eine massive Zunahme des Befundes ist, dann alarmiert mich das auch. Dann, das sind so Gründe, wo ich Gas gebe. Und der dritte Grund ist, das ist auch offensichtlich für jeden, wenn Zeichen der Sepsis oder sogar schlimmstenfalls des septischen Schocks eingetreten sind, dann erst recht. Dann muss man alles andere liegen lassen. Dann geht es nur noch um diese Patientin und diesen Patienten. Das sind so meine ersten Alarmglocken, die hoffentlich eben nicht angehen, aber die ich bei solchen Patienten erstmal überprüfe, bevor ich irgendetwas mache, untersuche, Diagnostik und so, dass ich dann schon quasi über die Anamnese, die Befragung und das, wie ich den Patienten sehe, einschätzen kann, wie ich jetzt weiter vorgehe. Habe ich Zeit? Habe ich keine Zeit? Und bei den allermeisten Patienten hat man Zeit. Das ist das Gute. Und das führt dazu, dass ich mir erstmal den Befund dann angucke. Also oft haben die Patienten einen Verband drumherum und dann ist dann Umgebungsphlegmone und dann denkt man so, naja, aber man muss sich diesen Befund immer ansehen, weil man in der Mehrzahl der Hautweichgewebeinfektionen mit seinen Augen eine Diagnose stellen kann. Mit der Phlegmone, mit dem Erysipel, mit dem Abszessen, die Fluktuationen, die man auch dann palpieren, tasten kann. Also sowohl die Blickdiagnose ist da wichtig, als auch die Palpation des Befundes, inklusive der nochmals sehr seltenen Möglichkeit, Luft in den Weichgeweben als Crepitatio tasten zu können. Kleiner Hinweis, müsste man auch mal Gas geben, aber ist so, so selten, dass ich das quasi nur noch hier so nebenbei erwähne. So, und da haben wir immer noch einen stabilen Patienten. Ich gehe jetzt nicht vom Schlimmsten aus. Und dann würde ich die klassische Laborinfektdiagnostik, Leukos und CRP, das reicht, kein PCT bei nicht septischen Patienten. Wüsste ich nicht, warum ich das machen sollte.
Was würdest du erwarten für so aus deiner klinischen Erfahrung heraus für CRP und Leukozytenwerte, wenn es zum Beispiel noch eine begrenzte Infektion ist oder ein Abszess ist?
Kann sogar durchaus normal sein. Keine Erhöhung, keine systemische Ausbreitung, aber starker Lokalbefund, der auch einer Therapie bedarf. Das ist die Mehrheit der Extremitätenbefunde, die wir haben, bei denen wir eine chirurgische Therapie auch machen. Da sind nur dezente Erhöhungen von Leukozyten und manchmal auch normaler CRP-Wert durchaus machbar. Bei den nicht chirurgischen Erkrankungen, also Erysipel, Phlegmone, da ist oft eine sehr starke systemische Reaktion im Blut messbar, die auch dann dokumentiert werden kann. Aber dabei würde man das dann auch belassen. Eine Besonderheit gibt es noch, das wollte ich noch sagen. Der Gasbrand kann also eine Leukopenie machen, weil dort die Clostridien auch Leukozidine produzieren, die sozusagen den verbrauchen. Es kann auch als septischer Verbrauch die Leukopenie dann da sein. Aber da wundert man sich dann komisch, die haben ja gar keine Leukos, obwohl das so eine schlimme Infektion ist. Aber das liegt an der Produktion der Toxine durch die Clostridien. Und dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man darüber nachdenken kann, ob man Material gewinnt. Jetzt kommen wir zur Mikrobiologie, ne? Das ist ja bei nicht purulenten Infektionen extrem schwierig. Also ich piekse da nicht mit einer Nadel in die geschwollene Subcutis hinein, um ein paar Milliliter irgendwas zu gewinnen. Das wird nicht gehen. Das geht eigentlich nur bei abszidierenden Infektionen, wo man dann aber dann intraoperativ Gewebe gewinnt oder Material zur mikrobiologischen Untersuchung einschätzt. Aber alles, also bei den nicht purulenten ist man in dem Dilemma, dass man weder durch Abstriche noch durch Punktion relevante mikrobiologische Aussagen finden kann. Das ist traurig, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass ja zu 99% das Gruppe A Streptokokken oder Staphylokokken sind, sodass das unsere kalkulierte antiinfektive Therapie dann auch nicht beeinflusst. Ne?
Wie sieht's aus mit Blutkulturen?
Würde ich auch dann nur machen, wenn der Patient Fieber über 38,5, 39 hat oder über 38 Grad vielleicht. Relevante Fieber, das ist, glaube ich, auch. Insgesamt erinnere ich mich für die S3-Leitlinie Sepsis unlängst, waren wir da auch zusammen in dieser Kommission, dass die Wahrscheinlichkeit von positiven Blutkulturen bei einer Temperatur von unter 38, glaube ich, bei 2 oder 3% geht. Und da die meisten Weichgewebeinfektionen auch nicht lebensbedrohlich sind, würde ich dann auch nur bei einer systemischen Ausbreitung da sinnvoll was machen. Kein Standard, genau.
Das stimmt. Also vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der Pneumonie ist es tatsächlich anders. Da haben wir gesehen, dass 25% der Patienten, die eine positive Blutkultur haben, kein Fieber haben und die haben dann klassischerweise auch den schlechteren Verlauf. Aber Haut- und Weichgewebeinfektionen, so wie du gesagt hast, also da ist es kein Standard sozusagen, wenn man nicht starke systemische Entzündungszeichen sieht. Du hattest schon gesagt, es gibt die der chirurgischen Intervention bedürfen, also die nekrotisierenden auf jeden Fall und die Abszesse, da kann man ja auch was machen. Aber bleiben wir zunächst, du bist ja auch Infektiologe, bei den nicht-chirurgischen. Das heißt die Phlegmone und Erysipel. Was wäre hier Standard der Therapie?
Ja, in dem Wissen, dass die Gruppe A-Streptokokken nach wie vor susceptibel für Penicillin G sind, wäre eine hochdosierte Penicillin G-Therapie sinnvoll oder Cefazolin. Erstgenerations Cephalosporin intravenös appliziert, völlig sinnvolle Antibiotikatherapie, mit der man da beginnen würde bei diesen Patienten. Und alternativ bei Penicillinallergie, großes Thema, ne? Wir wissen, dass letztlich nur eine relativ geringe Anzahl der Patienten, die angibt, Penicillinallergien zu haben, auch wirklich eine Penicillinallergie hat, sondern die allermeisten eine Intoleranz hatten, die dann unter Umständen 10 oder mehr Jahre zurückliegt, sodass dann eine Toleranz anzunehmen ist. Also die allermeisten Patienten könnten dann theoretisch das auch bekommen, aber als alternative Stände auch Clindamycin natürlich zur Verfügung, weil es auch eine gute Gewebepenetration hat. Jetzt würden vielleicht Leute die Nase rümpfen und sagen, das ist aber nur bakteriostatisch und die anderen sind doch bakterizid. Das spielt bei Weichgewebeinfektionen und ich meine auch bei vielen anderen Infektionen keine große Rolle bezüglich des Therapieerfolges. Das liegt einfach daran, dass wir von unseren Vätern, hätte ich fast gesagt, gelernt haben, dass bakteriostatisch heißt, da wird nur das Wachstum gehemmt und Bakterizid, die töten alles ab. Das stimmt aber nicht. Das ist ja laut UCAST eine Definition von 99,9% der koloniebildenden Einheiten, die abgetötet werden. Und wenn es nur 99,7 sind, ist das bakteriostatisch. Also da würde ich mich nicht mit aufhalten. Und Clindamycin ist auch ein gutes Medikament. Gute Weichgewebepenetration, exzellente Gewebepenetration. Das ist für mich auch wichtig, dass ich Medikamente gebe, von denen ich weiß, die kommen da an. Ne? Also jetzt mal Vancomycin genommen, wenn wir einen Verdacht auf eine MRSA-verursachte Weichgewebeinfektion hätten, das würde ich dann nicht geben, sondern eher Linezolid, weil nur so etwa 10% vom Plasmaspiegel auch im Gewebe wirklich vom Vancomycin ankommen.
Und die Phlegmone?
Also therapeutisch würde ich da im Anti-Infektiv keine große Differenzierung setzen. Das sind für mich Basismedikamente, die da beide bleiben. Die Frage ist, wie lange man das gibt. Das ist die nächste Frage, wenn man diese Medikamente ansetzt. Und da sind ja unter Umständen sehr lange Therapiezyklen immer wieder erwähnt worden. Jetzt haben wir aber eigentlich ganz gute Evidenz, weil es doch tatsächlich eine randomisierte, kontrollierte Studie gegeben hat, die 6 Tage gegen 12 Tage bei der Cellulitis. Also ne, das ist dann Erysipel plus Phlegmone. Wie viele von dem einen und von dem anderen wissen wir nicht, aber es ist immerhin eine Studie. Und die hat gefunden, dass es bezüglich des klinischen Ergebnisses nach 28 Tagen keine Unterschiede gab. Aber die Langzeitrekurrenz in der Gruppe der Kurzzeittherapie häufiger war. So. Eine Studie mit etwas über 100 Patienten. Ich würde mir wünschen, man würde das noch ein bisschen besser gestalten, damit man die Patienten raussuchen könnte, die wirklich von 6 Tagen profitieren und die Patienten, die von einer längeren Therapie auch mit der Rekurrenz profitieren, dass man das ein bisschen besser analysiert. Aber grundsätzlich sind das so Daten, die in diese ganze Kerbe schlagen, shorter is better, die wir für unkomplizierte Staph aureus Bakteriämie, intraabdominell, Pneumonie und so weiter, Hab und Wab, so. Da ist auch die Cellulitis keine Ausnahme. Wir kommen mit kürzeren Therapiezyklen eigentlich ganz vernünftig aus.
Gehen wir jetzt von den nicht chirurgisch interventionspflichtigen Haut- und Weichgewebeinfektionen zu denen, wo der Chirurg eine große Rolle spielt. Vielleicht fangen wir mal mit den weniger schweren an, mit den Abszessen. Du hattest vorhin schon gesagt, man braucht nicht bei jedem Abszess begleitend Antibiotika. In der Tat glaube ich, dass in Deutschland hier viele Antibiotika auch eingespart werden, wobei ich erinnere mich an eine Publikation, wir verlinken ja alle Publikationen in den Shownotes dann aus dem New England Journal, wo man tatsächlich dann Cotrim und Clinda verglichen hat, obwohl der Abszess trainiert wurde. Und da schnitt übrigens Clinda, passt auch zu dem, was du gerade sagtest, etwas tendenziell besser ab als das Cotrimoxazol. Wie machst du das, wenn du einen Abszess vor dir hast und du entscheidest dich, den zu trainieren?
Ja, genau. Also das die erste Entscheidung ist, was mache ich mit diesem Abszess? Auch das muss man ja, man hat gelernt, ubi pus, ibi evacua, aber ich bin genau wie du ein evidenzbasierter Mensch. Ich finde, das alles muss überprüft werden. Und man hat auch eine randomisierte, kontrollierte Studie mal gemacht, in der man die Punktion von Abszessen gegen Inzision und Drainage verglichen hat. Da hat die Inzision und Drainage deutlich besser abgeschnitten, was wiederkehrende Infektionen, perioperative Morbidität und all diese Dinge angeht. Mit anderen Worten, das uralte Gesetz ist nicht falsch. Es ist also richtig, eine Inzision und eine Drainage durchzuführen. Und eine reine Punktion eines Abszesses kann mal gut gehen, ist aber evidenzbasiert schlechter als die Inzision und Drainage. Zweiter Punkt, jetzt vielleicht schon fast zu speziell chirurgisch, aber ich möchte es auch mal erwähnen. Packing der Wunde, also mit was muss ich eine Wunde vollstopfen mit einer Tamponade und sollte die am besten eine antiseptische Flüssigkeit beinhalten oder gar Antibiotika? Auch darüber gibt es 2 RCTs sogar mittlerweile, die sagen, dass eine gar nicht oder nur wenig tamponierte Wunde bessere Ergebnisse beim Patienten hat als eine tamponadestreifen vollgestopfte Wunde. Das ist beruht überwiegend auf dem Patient-Reported Outcome. Das ist ja auch sehr wichtig, dass die nämlich sagen, ja, das tat uns einfach viel mehr weh. Ne? Also die Patienten, die diese Megatamponaden hatten. Und vielleicht auch noch so der Nebenschluss. Wir wissen heutzutage nicht, ob wir eine Wunde mit einer antiseptischen Substanz spülen oder nur mit klarer Lösung oder wie auch immer. Wichtig ist, dass wir eine Inzision durchführen, dass wir natürlich eine Wunde dann sauber und offen, nicht wieder verschließen, sauber und offen hinterlassen. Drainage heißt nicht, dass man einen Drain einlegt, sondern dass die Wunde drainiert ist, dass also Ablauf hat. Das ist also nicht zwingend erforderlich, irgendwelche Schläuche da reinzulegen und da wieder zuzunähen. Das Gegenteil ist der Fall. Aber wir können wahrscheinlich nüchtern betrachtet sagen, dass eine Spülung mit einer Salina-Lösung und dann eine offene Wundbehandlung völlig adäquat ist. Entschuldigung für den chirurgischen Exkurs, aber es gibt auch darüber Evidenz.
Nee, ich finde das sehr gut. Du hast noch einen weiteren Punkt angesprochen, den hatte ich initial gar nicht sozusagen mit bedacht, nämlich die lokale Anwendung von Antiseptika oder Antibiotika. Ich erinnere mich, Kurt Sundekötter ist ja auch sozusagen für das Kapitel mitverantwortlich, was du bei der PEG für die Gesamtleitlinie parenterale Antibiotikatherapie erstellt hast. Und er hat auch immer propagiert, dass zum Beispiel eine spezielle Staph aureus Hautinfektion, die Impetigo, bei Kindern auch mit lokalen Antiseptika behandelt werden kann. Dass es hier nicht immer Antibiotika braucht. Und da gibt es wohl auch eine Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie und die weist auch auf diese topischen Antibiotika hin, die können wir in den Shownotes ja dann auch verlinken. Machst du das eigentlich häufig, dass du hier zu lokalen Antiseptika oder Antibiotika rätst, wenn du Patienten siehst?
Ja, also erstens, das ist klar, Kurt leitet das Kapitel, ich mache das mit ihm zusammen und er hat da wirklich die meiste Arbeit mit gehabt. Ich muss ihn da, der Credits gehen wirklich an ihn dafür, aber ich habe da gerne auch mitgemacht, aber das nicht, dass er das jetzt hört und sagt, der Christian, der, was erlaubt er sich da? Also aber er hat völlig recht, für diese sehr, sehr oberflächlichen Infektionen ist eine topische Therapie sinnvoll. Bei allen anderen weiß man es nicht. Also wir wissen eigentlich nur das Gegenteil. Es gab jetzt unlängst eine, auch aus Deutschland, publizierten RCT, der in JAMA Surgery hochrangig publiziert wurde. Da wurde nämlich am Ende einer Laparotomie entweder nicht gespült oder mit Salina-Lösung gespült oder mit Polyhexanid einwirken lassen und verschlossen. Und bezüglich der Wundinfektionsrate gab es zwischen diesen drei Gruppen keine Unterschiede. Sagen wir mal so, ich spüle tatsächlich, wenn ich eine Wunde eröffnet habe, einmal mit einer antiseptischen Lösung, aber ich spüle die auch aus, weil die lokalen Antiseptika auch alle so eine gewisse Gewebetoxizität beinhalten. Das hat ja schon Lister mal gesagt, Joseph Lister, dass so der antibakterielle Effekt von lokalen Antiseptika durch den gewebetoxischen Effekt oftmals konterkariert wird. Und das ist nicht mehr so extrem heutzutage, aber deswegen, ich würde eine Wunde reinigen, ich reinige eine Wunde, aber dann ist auch mit Antiseptika auf jeden Fall Schluss und dann kann das der Natur überlassen werden, wenn nicht besondere Faktoren vorliegen. Aber wir kommen ja noch auf die Nekrotiseninfektion, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das würde ich dazu sagen. Ich finde für die Impetigo, die topische Therapie, alles klar, gut, sehr richtig, danke für den Hinweis. Für die, sage ich mal, Therapie von Abszessen mit Chirurg oder Operationen, chirurgische Drainage, Weichgewebeinfektionen, trifft das nicht zu.
Darf ich kurz unterbrechen? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Nutzen Sie als Angehörige medizinischer Fachkreise den Fragen- und Antworten-Service des Consilium. Stellen Sie Fragen aus Ihrem Praxis- oder Klinikalltag und wir leiten diese anonymisiert an einen Experten aus unserem Board weiter. Die Antwort lassen wir Ihnen zukommen, natürlich kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht es spannend weiter mit Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast.
Bevor wir jetzt, du hast schon angesprochen, zu dem Abschnitt kommen unseres Podcasts, für den ich mich auch total interessiere, nämlich die nekrotisierenden Infektionen, vielleicht nochmal ganz kurz. Es gibt ja auch eine spezielle Konstellation. Ein junger Patient kommt vielleicht mit einer Reiseanamnese, der immer wieder Abszesse bekommt. Woran muss man da denken?
Reiseanamnese müsste ich erstmal überlegen. Also mir würden vor allen Dingen Abszesse an bestimmten Körperregionen, inguinal und axillär rezidivierend, große Sorgen machen, ob das nicht eine Acne inversa ist, die immer, Hidradenitis suppurativa, die immer wieder, da kommt von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen ein Abszess eröffnet wird. Aber das Problem besteht eben daran, dass es bei der Acne inversa doch eine radikale Exzision des Gewebes mit einer entsprechenden Meshgraftdeckung braucht. Du musst die Haut und die Subcutis nicht nur am Abszess, sondern auch in einem weiteren Bereich entfernen, um da ein Rezidiv zu verhindern. Das wäre für mich ein besonders wichtiger Punkt.
Na, vielen Dank. Du hast jetzt nämlich genau auch die wichtigste nicht-infektiologische Differentialdiagnose gebracht, an die ich nämlich jetzt gerade gar nicht gedacht hatte. Ich wollte nochmal auf die PVL-Bildner hinaus, aber auch nur, weil wir zuletzt einen Patienten bei uns hatten, tatsächlich mit immer wieder auch inguinalen und axillären Abszessen. Und wir hatten dann immer wieder Staph aureus oder beziehungsweise wurde uns berichtet, es wurde immer wieder Staph aureus nachgewiesen. Wir haben dann PVL bestimmen lassen, also Pantoten-Valentin-Leukozidin, dieses Toxin, was die Leukozyten lysiert. Das war dann auch positiv. Und diese Patienten sollen ja auch ähnlich wie MRSA saniert werden. Also der Trägerstatus muss saniert werden bei diesen Patienten, auch wenn es kein methicillin-resistenter Staphylococcus ist, einfach weil hier immer wieder diese rezidivierenden Abszesse auftreten können. Und die können auch mal bedrohlich werden. Aber tatsächlich gut, dass du das gesagt hattest, weil bei diesen Patienten habe ich mich dann auch gefragt, ob das nicht eine Hidradenitis suppurativa sein könnte. Klinisch, glaube ich, kann man das gar nicht so richtig gut voneinander differenzieren. Ne?
Nee, nur von der Lokalisation und der Anamnese, dass die immer wieder da in der Region inguinal axillär immer wieder Abszesse hatten. Schon, man sieht dann so ein Narbenfeld, wenn man dann die Patienten im OP hat und dann denkt man sich, okay, das wird jetzt, ist jetzt nicht einfach so ein Abszess, sondern da ist was anderes, steckt was dahinter. Entweder, wie du sagst, eine besondere Virulenz des Erregers oder eben eine ganz, also eine andere Erkrankung, nicht der einfache Abszess, sondern eben die Inversa.
Ja, und erschwerend kommt noch hinzu, dass wahrscheinlich wirst du, wenn du da eine Mikrobiologie machst, auch häufig Staph aureus finden und dann weiß man eben nicht. Also dann kommt man, glaube ich, wirklich, die einzige Möglichkeit scheint dann zu sein, dass man tatsächlich versucht, den Mikrobiologen davon zu überzeugen, PVL-Nachweis zu führen. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir zu dem Kapitel, wo ich auch ganz gespannt bin, was du uns da jetzt berichtest, nämlich die nekrotisierenden Haut- und Weichgewebeinfektionen. Vielleicht eine Notaufnahme nochmal. Du hattest, das fand ich sehr gut und sehr wichtig, die drei Dinge genannt, auf die du achtest. Das wiederhole ich nochmal, das können wir auch am Ende nochmal wiederholen. Also überproportionale Schmerz, rasche Ausbreitung, Zeichen der Sepsis. Also erstmal das Lebensbedrohliche ausschließen oder dann sozusagen hier schnell dann weitere Maßnahmen einleiten. Gibt es noch, wenn du jetzt so einen Patienten hast, der meinetwegen inguinal so eine Schwellung hat, es tut furchtbar weh, der hat hohes Fieber, gibt es noch eine Bildgebung oder holst du ihn dann gleich in den OP?
Bildgebung Sono auf jeden Fall, dass man dann Eindruck hat, welche Weichgewebestrukturen primär befallen sind. Wenn ich jetzt aufgrund des makroskopischen Aspektes, also in der Spätform der nekrotisierenden Weichgewebeinfektion, liegen ja solche typischen landkartenartigen, lividen Nekroseareale vor, die so pathognomonisch sind, dass der, wer sie einmal gesehen hat, jedes Mal wieder sagen würde, ja, das ist jetzt hier eine nekrotisierende Weichgewebeinfektion. Wenn das bei den Patienten stammnah vorkommt, also Bauchdecke und oder von Jägangren, dann mache ich auch immer noch eine CT-Abdomen, um die Ausbreitung in den retroperitonealen Faszien oder noch intraabdominell zu sehen. Das hat dann auch eine Folge für die chirurgische Strategie. Aber das war's dann auch. Also auch hier kann man sagen, Weichgewebeinfektion, auch schwere Weichgewebeinfektion, brauchen einen schnellen therapeutischen Ansatz und sie können eigentlich relativ schnell auch mit Basiswissen und Basissachen diagnostiziert werden. Und jetzt kommen wir zu dem Sonderfall. Das hattest du gerade auch schon so gesagt. Wenn ich mir nie sicher bin, dann werde ich auch nicht über die CT oder die MR erfahren, ob das jetzt eine Fasziitis ist oder nicht. Das ist, das sagen alle internationalen und auch nationalen Leitlinien, dann die Domäne der Chirurgie, eine tiefe Inzision im Gewebe durchzuführen. Finden wir dann einen ausgedehnten Abszess, der auch sehr starke Schmerzen oder eine Ausdehnung gemacht hat, wunderbar, sind wir glücklich. Finden wir darunter eine Fasziitis, schlimm, aber dann müssen wir weitermachen, müssen das nekrotische Gewebe entfernen. Und finden wir einfach nur eine Schwellung und stellen erfreut fest, Gott sei Dank, keine nekrotisierende Infektion, dann lasse ich so eine Wunde einige Tage offen. In der Schwellung will ich lieber nicht sofort verschließen, sondern erst wenn dann die antiinfektive Therapie gewirkt hat und das Ödem aus dem Gewebe rausgegangen ist, dann sekundär den Wundverschluss. Aber die tiefe Inzision ist zum Standard geworden. Sie hat, das ist ein Paradigmenwechsel, sie hat die Frozen Section Biopsy, also die Punktion und Gewebegewinnung in der Tiefe abgelöst, weil die einfach zu unsicher ist, ob man da richtig in die Gewebeschicht gekommen oder nicht. Das ist extern einfach nie richtig validiert worden. Und dann gibt es ja vielleicht auch noch Kollegen, die sagen, ja, kann man vielleicht mit einem Scoring-System dahinter kommen. Und das, tatsächlich gibt es einen Fasziitis-Score, den L-RINAC, Laparoscopic Risk Indicator for Necrotizing Soft Tissue Infections, der in der Erstpublikation super aussah, was Sensitivität und Spezifität anging. Das waren so Parameter wie Leukozyten, CRP und so weiter. Aber dann in der externen Validierung total zusammengebrochen ist. Und meine Schlussfolgerung dazu lautet, für wirklich seltene Erkrankungen brauchen wir, glaube ich, kein Scoring-System. Auch der Candida-Score, so schön wie er war, hat sich nicht durchgesetzt, weil das doch alles zu differenziert ist, als dass man mit 4, 5, 6 Sachen da sagen kann, das ist das oder das ist es nicht. Und dann ist der zugegebenermaßen so ein bisschen, wie soll ich sagen, digitale Ansatz, ja, nein, Chirurgie, ja, nein, in dem Falle beim echten Verdacht auf so eine Infektion unter Umständen lebensrettend, dass man jemanden findet, der da reinschneidet und das dann ausschließt oder nachweist.
Also vielen Dank, das habe ich heute mitgenommen, die tiefe Inzession sozusagen auch als diagnostisch-chirurgische Maßnahme. Muss der Patient dazu in den OP-Saal gefahren werden oder kann das der Chirurg in der Notaufnahme sozusagen am Bett machen?
Die Patienten würde ich immer in OP fahren. Also die haben dann hohe Dringlichkeit, also Stufe 0, so schnell wie möglich. Und weil man nie weiß, wie weit das ausgebreitet ist. Oft sind die kutan sichtbaren Veränderungen nur ein kleiner Ausschnitt an die Spitze des Eisbergs der wahren Infektion in der Tiefe. Und wenn man dann irgendwo in den ZNA da so mit einem Skalpell irgendwo reinschneidet und dann gar nicht richtig weitermachen kann und danach erst in den OP, das halte ich für chirurgisch unsauber. Ein Patient sollte eine richtige Narkose haben, 21. Jahrhundert, und dann kann man auch bis in die Tiefe die Inzision durchführen.
Alles klar. Kommen wir zu den Antibiotika bei den nekrotisierenden Infektionen. Die können ja noch in der Notaufnahme gegeben werden. Was würdest du hier empfehlen? Du hattest ja initial schon eine sehr kluge Bemerkung gemacht, dass hier die Gefahr der Untertherapie besteht, wenn man tatsächlich nur an die Gruppe A-Streptokokken-assoziierten nekrotisierenden Infektionen denkt, meint man es mit Penicillin gut aufgestellt, aber ein Großteil ist eben polymikrobiell. Oder es sind auch, okay, Anaerobia erreicht man auch mit Penicillin, aber bei den polymikrobiellen Infektionen ist das Penicillin definitiv zu wenig. Was ist dein Vorgehen?
Wir machen es so, wie es auch in den verschiedensten internationalen Leitlinien vermerkt ist. Wir kombinieren ein Breitspektrum-Penicillin mit Beta-Lactamase-Inhibitor mit zum Beispiel Piperacillin-Tazobactam, oder man kann auch ein Carbapenem bei diesen lebensbedrohlichen Infektionen geben, Meropenem, wenn man das möchte, mit dem Clindamycin. Und das war 30, 40 Jahre lang eine rein experimentelle Grundlage. Man sagte sich, ja, das sind grampositive Erreger mit dabei, die produzieren Exotoxine. Das Clindamycin inhibiert die Proteinbiosynthese grampositiver Bakterien. Das könnte helfen. Und bei kanincheninduziertem Gasbrand hat das auch mal geholfen. So. Und lange Zeit war das also noch rein tierexperimentelle Daten. Und man hat es halt gemacht, weil die Erkrankung schwer ist. Aber mittlerweile haben wir vor 3, 4 Jahren publiziert auch, sage ich mal, Level 2 Evidenz von Barbica, eine Studie aus Clinical Infectious Diseases, die sich speziell um die Patienten mit Streptococcal Toxic Shock Syndrome oder Streptococcal Fasciitis gekümmert hat und auch andere Patienten mit nekrotisierenden Weichgewebe oder nicht nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen. Und da hat die Gruppe der Patienten, die Clindamycin zusätzlich zu der Antibiotikatherapie erhielt, eine signifikant niedrigere Sterblichkeit. Das ist Propensity Score Matching, das ist so eine Art retrospektive Pseudorandomisierung, gebe ich alles zu. Aber für mich sind die Daten gut genug, weil es klinische Daten aus einer großen Datenbank sind. Und prospektiv randomisierte Daten zu diesem Thema wird man schwer erlangen, sodass wir da eigentlich quasi wirklich einen Haken dran machen können. Die Hinzufügung von Clindamycin ist sinnvoll. Wir werden da auch eine Anzahl von Patienten haben, wo es nichts gebracht hat, weil Gruppe A Streptokokken nicht involviert sind. Aber die Erkrankung ist zu schwer, um so eine Lücke von 20-30% zuzulassen.
Vielleicht an der Stelle nochmal eine Frage, die mich da auch immer umtreibt. Wenn man von einer polymikrobiellen Infektion ausgeht, jetzt wissen wir, dass Enterokokken ja in der Regel wenig virulente Erreger sind, aber bei einer polymikrobiellen Infektion der Leistengegend können sie durchaus eine Rolle spielen. Den Enterococcus faecalis würden wir mit Piperacillin-Tazobactam gut mit erreichen, den Faecium vielleicht nicht unbedingt, der ist nochmal weniger virulent als der faecalis. Aber gibt es eigentlich auch Überlegungen, dass man sozusagen bei diesen Fällen vielleicht auch Linezolid statt Clindamycin nehmen könnte? Also ich meine, wir wissen, dass Linezolid wollen wir sparen, auch aus Antibiotic Stewardship Gründen. Aber wie du schon gesagt hast, wir reden hier über Einzelfälle mit einer extrem hohen Letalität. Das sozusagen, dass das hier, glaube ich, aus ABS-Sicht kaum ins Gewicht fallen dürfte.
Richtig, dafür ist die Infektion dann auch zu selten. Ja genau, also Linezolid macht im Grunde genommen den gleichen Job wie Clindamycin, was die Inhibition der Proteinbiosynthese angeht. Ich weiß noch, wie das damals von der Firma Upjohn, glaube ich, auf den Markt kam ursprünglich, das Linezolid. Und dann sagt die da, das ist ein neues Clindamycin und das bessere Clindamycin. Also es macht diesen Job und es erfasst den Enterococcus faecium, der auch bei diesen Patienten mal eine Rolle spielen kann. Ja, man kann statt Clindamycin auch Linezolid geben oder man kann bei solchen Lokalisationen, wo Enterokokken eine Rolle spielen, also speziell stammnahen Lokalisationen, auch von vornherein das Linezolid dann einsetzen als Kombinationspartner.
Und kennst du auch Daten vor dem Hintergrund, dass ESBL auch immer häufiger wird im ambulanten Sektor und dass man sozusagen statt Piperacillin Tazobactam Meropenem, gibt es da Studien, die das verglichen haben in dieser Indikation?
Nein, gibt es nicht. Also es gibt keine vergleichenden Antibiotika-Studien bei nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen. Die Anzahl der Publikationen über nekrotisierende Fasziitiden, die durch gramnegative resistente Erreger verursacht werden, nimmt zu. Also die Anzahl der Publikationen, sage ich jetzt mal, ob die Anzahl der Patienten zunimmt, weiß ich nicht. Das ist in Deutschland schwer zu bezeichnen, aber durchaus möglich. Sagen wir mal so, wenn ich irgendeinen Risikofaktor dabei habe, Patient aus dem Ausland, ein Patient schon mal kolonisiert gewesen mit multiresistenten Erregern oder Patient, der vor kurzem noch wegen einer Beatmungspneumonie auf der Intensivstation lag und sicherlich jede Menge Antibiotika bekommen hat, da würde ich kalkuliert tatsächlich mit dem Carbapenem reingehen. Keine Zeit für Experimente.
Hm, das sehe ich auch so. Wie ist die Datenlage zur Immunglobulingabe? Das wurde ja auch immer wieder postuliert. Das IgM kann unspezifisch oder über die Summe der niedrig affinen Bindungen Toxine binden.
Ja, also das hat sich lange Zeit auch auf Fallberichte fokussiert bei den nekrotisierenden Infektionen. Mal hat es geklappt, mal hat es nicht geklappt und da wusste man nicht so genau, wie man das machen sollte. Und da muss man sagen, haben die Dänen einen fantastischen Ansatz gehabt. Ich war da mal einmal eingeladen von der dänischen intensivmedizinischen Gesellschaft. Die hatten da irgendwo da so ein Schloss auf dem Land in Dänemark und dann habe ich da was über eine nekrotisierende Weichgewebeinfektion erzählt und abends hat man sich getroffen. Das waren so 150, 200 Leute. Ich glaube, mehr Intensivmediziner gibt es vielleicht auch gar nicht in Dänemark. Und die waren alle befreundet. Die haben dann alle richtig viel Spaß gehabt an dem Abend. Und da ist mir klar geworden, die haben ein Netzwerk. Und das Netzwerk ist so gut, dass die eine randomisierte klinische Studie zum Einsatz von hochdosierten IV-Immunglobulinen bei nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen machen konnten. Ne? Und das verglichen haben. Und Ergebnis war, es bringt nichts, was die Sterblichkeit angeht. In der Placebo-Gruppe war die Sterblichkeit nicht höher. Es gibt aber eine Tendenz, wenn man differenziert zwischen periphere Extremitätenfasziitis und stammnahe Lokalisation, dass das bei der peripher gelegenen, Klammer auf, überwiegend grampositiv verursachten, Klammer zu, nekrotisierenden Fasziitis doch hilfreich ist. Dann hatten wir auf der Basis dieser Ergebnisse auch auf einer ECMID eine Session darüber. Da haben wir das dann zusammen diskutiert. Dann waren auch die Kollegen aus Dänemark und aus Norwegen mit dabei. Und wir waren eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, ja, in Einzelfällen von Patienten mit Extremitätenlokalisationen und äußersten septischem Schock, schwerste Erkrankung, junger Patient, machen, aber wirklich nur bei diesen das machen. Die große Mehrzahl der Patienten mit nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen profitiert von der Gabe von Immunglobulin nicht. Vermutlich, weil die Immunkaskade schon zu weit vorangeschritten ist, als dass die Fänger, die Immunglobuline, noch einen sinnvollen Beitrag zum Überleben leisten können.
Und was den Einsatz von Steroiden sozusagen angeht, das wird wahrscheinlich sein wie in der Sepsis-Leitlinie, dass man im septischen Schock, sobald Katecholamine laufen, dann mit niedrig dosierten Steroiden reingehen kann. Aber da wird es keine separaten Studien geben, zumindest kannte ich keine dazu.
Nee, kenne ich auch nicht. Und ich denke, da ist die Weichgewebssepsis nicht anders als andere Sepsisformen. Also da ist das sinnvoll, ja.
Jetzt kommen wir aber noch zu einer ganz speziellen Therapie bei der nekrotisierenden Faszitis, nämlich die hyperbare Sauerstofftherapie. Das ist ja immer mit einem großen Aufwand verbunden, wenn man die Patienten dann in so eine Sauerstoffkammer fahren möchte. Der ist auch häufig instabil. Lohnt sich das? Gibt es die Datenlage her? Wie machst du das? Wie ist das bei euch organisiert? Das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage.
Ja, also die Kurzform lautet, es gibt keinen Einfluss auf die Sterblichkeit. Der Grundgedanke ist ja toll. Wir haben also 100% Sauerstoff in der Wunde. Das ist aber da auch intermittierend. Das ist ja dreimal am Tag, 20 Minuten oder bis zu einer Stunde. Und die anderen 23 Stunden des Tages sind dann auch nur 20% Sauerstoff in der Wunde. Also es ist irgendwie so der Gedanke, den fand ich schon immer komisch. Und ich glaube schon, dass Sauerstoff an die Wunde muss, aber das erreichen wir durch die Chirurgie. Und dafür brauchen wir keine hyperbare Oxygenation. Und die von dir zu Recht angeführten Bedenken, Transport, Verschlechterung des Patienten, ist berichtet, gut berichtet unter HBO, eine Verschlechterung des FiO2 von 0,2 bis 0,3 Punkten oder das Barotrauma. All diese Dinge spielen damit rein. Grundsätzlich könnte das wieder so, sage ich mal, wie ähnlich wie bei den Antiseptika geben. Es gibt vielleicht einen Effekt, aber der wird durch diese ganze negativen Effekte aufgewogen. Es gibt aber natürlich Advokaten dieses Verfahren der hyperbaren Oxygenation. Auch da erzähle ich mal die Anekdote, dass wir von der ESCMID einen Online-Kurs hatten bei Covid, auch über dieses Thema. Und da war dann total charakterstarker finnischer Kollege, der sagte: Ja, ich habe hier ein HBO-Zentrum, ich habe schon 500 Patienten behandelt. Das ist super, hat die Sterblichkeit gesenkt. Ah, da habe ich auch gesagt, Mensch, das ist wirklich beeindruckend. Ich bin echt super, aber warum machen Sie keine Studie? Sie haben 500 Leute, machen Sie doch mal 250 so oder 250 so. Und dann finden wir es raus. Es reicht mir nicht, mit retrospektiven Fallsammlungen zu kommen. Das ist für mich nicht gut genug. Und deswegen ist es wichtig, diese Patienten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in einer sehr neuen Publikation in JAMA nochmal gesagt wurde, die Patienten müssen so schnell wie möglich operiert werden. Radikal operiert werden. Und das sollte am besten in der Klinik passieren, in der sie aufschlagen. Eine weitere Verlegung in irgendein Zentrum kostet Zeit und Zeit kostet Leben. Wer innerhalb der ersten 6 Stunden nach Aufnahme operiert wird, hat ein signifikant besseres Überleben als die, die 12 Stunden oder später operiert werden oder 6 Stunden oder nach dieser 6-Stunden-Grenze operiert werden. Dafür haben wir Daten. Also die müssen schnell operiert werden. Und dann, wenn man nach der ersten Operation sagt, ich schaffe das hier alles nicht mehr, das ist zu schlimm, dann kann man das gerne versuchen, den an eine Universitätsklinik oder einen Maximalversorger zu verlegen. Aber das erste Debridement, das erste Antibiotikum, das muss vor Ort gegeben werden. Und dann kann man darüber nachdenken, den zu verlegen. Aber wohin? Gibt es Faszitis-Zentren in Deutschland? Nein, gibt es nicht. Nicht bei Herrnmünden. Also für diese Erkrankung brauchen wir grobe Chirurgie. Entschuldigung, das ist Kriegschirurgie. Und das muss man nicht mit Robotik, mit Da Vinci machen. Das wird noch mit den Händen gemacht. Und die Patienten müssen dann sozusagen primär alloziert werden. Und jetzt komme ich darauf, die Verlegung in eine Einheit, wo HBO vorhanden ist, ist unter Umständen, ja, wie soll ich sagen, lebensgefährlich für die Patienten. Ich habe immer wieder mal Anrufe. Mich hat man neulich, vorletztes Jahr, jemand aus Leipzig angerufen. Der hatte auch eine junge Frau mit einer nekrotisierenden Faszitis. Und da fragte er mich, soll ich dich jetzt verlegen und ich weiß nicht, wo das nächste ist. Da meine ich, nein, machen Sie es nicht. Ist auch gut gegangen. Operieren Sie diese Frau und Sie brauchen die HBO nicht. Also wie gesagt, HBO, derzeitiger Stand, Anzahl der Debridements ist geringer als bei der Nicht-HBO-Therapie, aber Einfluss auf Sterblichkeit nicht vorhanden derzeit.
Also vielen Dank für das klare Plädoyer. Das ist fast schon die Antwort auf eine Frage, die ich dir auch noch stellen wollte. Aus der klinischen Praxis ist ja oft so, wenn der Patient im septischen Schock ist, dass bei der Diskussion mit dem Chirurgen dann erstmal die Empfehlung kommt, erstmal den Patienten stabilisieren, dann nehmen wir ihn den OP. Und das ist hier sicherlich nicht richtig, weil die Patienten also ich habe das von einigen Anästhesisten auch schon gehört, also wenn man so einen Patienten, der am septischen Schock ist mit einer Haut- und Weichgewebeinfektion, in den OP fährt, die werden teilweise unter der OP besser. Ne?
Ja, also ich glaube, dass das auch für andere Erkrankungen, also nee, wir wissen, dass eine sofortige chirurgische Therapie im septischen Schock auch bei anderen Erkrankungen eine Fokuskontrolle, schwere Peritonitis mit gastrointestinaler Perforation, gelingt es, die Fokussanierung innerhalb der ersten 2 Stunden oder 3 Stunden zu erreichen, dass die Daten der deutschen Prävalenzstudie, ist die Sterblichkeit niedriger, als wenn wir das nicht schaffen. Also so ist auch total sinnvoll, ne? So sinnvoll das ist, das Antibiotikum in der ersten Stunde zu geben, so sinnvoll ist das auch, diese Milliarden von Bakterien zu entfernen, mechanisch zu entfernen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sehr gut. Ich glaube, die letzten Minuten des Podcasts, das würde ich gerne nochmal darauf verwenden, was können wir zur Prophylaxe sozusagen von Haut- und Weichgewebeinfektionen beitragen. Also ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, ist das rezidivierende Erysipel. Da hattest du ja auch schon darüber gesprochen. Da gibt es ja die Option sozusagen der Dauertherapie oder Dauerprophylaxe. Machst du das?
Ich gebe erstmal die Evidenz zum Besten.
Es gibt, sehr gut, immer gut.
Persönlich, also die Cochrane-Analyse, die Dalal et al. Schon 2017 gemacht haben, bei der Antibiotika-Prophylaxe versus Placebo bei dem rekurrierenden Erysipel oder der rekurrierenden phlegmonisch Cellulitis, also wir fanden das, es wird also Cellulitis in der Publikation genannt, die ist sinnvoll, die verhindert tatsächlich eine effektive Maßnahme, um weitere Rezidive zu verhindern. Da ist die NNT, glaube ich, um 6, also wirklich ein guter Wert, das dann zu machen. Schade ist aber, dass dieser Effekt verschwindet, wenn man die Antibiotika wieder absetzt. Mhm. Na, also das ist dann so ein bisschen befremdlich. Und wie ist die Behandlungsdauer? 6 Monate, 12, 18, das war in den Studien, die da reingeschlossen wurden, unterschiedlich. Beim rezidivierenden Erysipel oder bei rezidivierenden Weichgewebeinfektion konservativer Behandlung gebe ich eine Langzeitprophylaxe für 3 Monate, wenn die Patienten im zweiten, dritten Rezidiv kommen. Aber was ich auch gleichzeitig den Patienten empfehle, was auch durch einen RCT gut unterstützt wird, ist eine Kompressionstherapie, also eine mechanische Maßnahme. Und es müssen also nicht immer nur Antibiotika sein, um ein Rezidiv der Cellulitis zu verhindern, sondern das können auch ganz banale mechanische Maßnahmen sein, die evidenzbasiert, okay, das waren jetzt 183 Patienten, glaube ich, 84 pro Gruppe oder so, ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber immerhin ein RCT, genau, eine deutliche Reduktion der Rezidive hervorgerufen haben.
Und gibt es sonst noch Maßnahmen? Also bei der nekrotisierenden Faszitis ist ja auch gerade der Diabetiker immer besonders gefährdet, wahrscheinlich durch die Phagozytose-Schwäche, auch bei dem von dir abgesprochen Vibrio vulnificans in der Ostsee, sind es ja auch häufig Diabetiker. Sicherlich Diabetes gut einstellen ist eine Option. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was man, gerade wenn der Patient das überlebt hat, hat er wahrscheinlich auch furchtbare Angst, dass ihm das nochmal passiert. Kommt das eigentlich vor oder?
Ja. Das kann passieren, aber das ist das ist wirklich Blitzeinschlag. 2 Blitzeinschläge bei einem Menschen oder 3, das kann vorkommen, aber man ist ja nicht dagegen gefeit. Ne? Also das kann einer anderen Lokalisation entsprechend auch vorkommen. Das, also eine Sekundärprophylaxe bei Fasziitis sehe ich nicht, außer der Einstellung des Diabetes. Oder auch wir wieder, wir haben ja eine ganz große Gruppe von Weichgewebeinfektionen aus Zeitgründen gar nicht behandeln können, nämlich die diabetische Fußinfektion. Also allein da das orthopädische Schuhwerk und da richtig zu verschreiben, das kann lebensrettend sein, weil die Mikroläsion, die dann verhindert wird, verhindert auch das Entstehen einer Fasziitis. Also das ist dann wirklich ein interdisziplinärer Kampf, beim diabetischen Fuß zu verhindern, dass wieder neue Läsionen auftreten, aus denen dann unter Umständen auch deletere Infektionen sich entwickeln können. Das ist das noch das, was mir am ehesten bei der Prophylaxe von Hautweichgewebeinfektionen einfällt. Und ja, gut, wir wissen aus den USA, dass das, wo dieser PVL-positive USA 300 Stamm so prädominant ist, dass das überwiegend durch schwierige hygienische Verhältnisse, das Austauschen von Handtüchern nach dem Sport oder gemeinsame Benutzen von Handtüchern nach dem Sport und entsprechend innige Kontakte hervorgerufen wird. Also, sag ich mal, Elemente der Basishygiene, die wir alle vernünftig finden und die wir im Alltag umsetzen können, auch die Verbreitung von Hautweichgewebeinfektionen verhindern.
Vielleicht noch eine letzte Frage zur Prophylaxe. Das wurde auch mal diskutiert. Bei der nekrotisierenden Faszitis durch Gruppe A Streptokokken gibt es ja dann auch immer die Angst der Haushaltsmitglieder, ob die ja auch eine Gefährdung haben. Und da wurde auch schon mal diskutiert, ob man ähnlich wie bei den Meningokokken dann so eine Postexpositionsprophylaxe durchführt. Kennst du da Daten dazu?
Nee, habe ich keine Daten, die ich da bieten kann. Aber was wir machen, ist halt Nasenrachenabstriche, um zu sehen, ob die da überhaupt als Kolonisation vorhanden sind. Aber eine echte Eradikation bringt dann eigentlich auch nicht so viel. Aber wir geben denen dann meistens das gute Gefühl, also wie ihr sagt, ihr habt das nicht, kann ich, ist alles nicht so schlimm. Und warum das dann bei einigen Patienten oder bei einigen Leuten in der Nase bleibt, es gab ja auch mal, das ist aber 30 Jahre her, in einem englischen Krankenhaus 6 Patienten, die eine Fasziitis bekommen haben, von denen 5 auch gestorben sind durch den positiven Nasenbefund eines OP-Pflegers, der aber nie erkrankte. Ja, also das ist schon ein bisschen weird, neudeutsch gesagt.
Das stimmt. Aber wir können unseren Zuhörern und Zuhörern versprechen, also ich gucke dann auch selber nochmal in die Literatur, ob es da eine neue Meta-Analyse oder eine Cochrane-Stellungnahme gibt, und dann würden wir die auch verlinken. Also Status quo, erstmal keine Postexpositionsprophylaxe für Haushaltsmitglieder. Genau, sehr gut. Jetzt haben wir unsere Stunde schon gut gefüllt und also ich bin wieder begeistert. Das war unterhaltsam, hochinformativ. Ich habe einiges mitgenommen. Also was ich nochmal zum zweiten Mal wiederhole, die lebensbedrohliche Infektion ausschließen, die man manchmal prima vista gar nicht so richtig erkennt. Schmerzen, rasche Ausbreitung und Sepsiszeichen. Das kann man nicht oft genug betonen. Und du hattest auch die Einteilung aus klinisch-pragmatischer Sicht bei den vielen Nomenklaturen, die es da gibt, in die chirurgisch interventionspflichtig sind, also nekrotisierende Infektionen und Abszesse, und die, wo der Chirurg weniger machen kann, nämlich Erysipele und Phlegmone. Darüber hatten wir gesprochen. Wir hatten über Antibiotika gesprochen, über Immunmodulation, also Immunglobuline, ja, wahrscheinlich bei den peripheren nekrotisierenden Faszitiden hat das vielleicht einen Stellenwert. Hyperbare Sauerstofftherapie, vielen Dank für das klare Statement, hattest du gesagt, ist eher schädlich, weil dadurch wertvolle Zeit verloren geht und der Patient viel früher operiert werden sollte. Jetzt würde ich dir gern noch das letzte Wort lassen sozusagen. Was sind aus deiner Sicht die 3 wichtigsten Dinge, an die man denken sollte, oder 3 Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte?
Vielleicht mal, ich fange mal mit dem Negativen an. Die 3 häufigsten Fehler, die gemacht werden, sind ein Overtreatment von nicht schweren Hautweichgewebeinfektionen. Erstens, also bei Abszessen, viele Abszesse von Patienten, die keine wesentliche Komorbidität haben und keine systemische Ausbreitung, können durch diese chirurgische Maßnahme effektiv behandelt werden, ohne dass eine Antibiotikatherapie erforderlich ist. Also allen diesen Abszesspatienten Antibiotika zu geben, ist ein häufig ausgeübte, aber nicht evidenzbasierte Overtreatment. Overtreatment bezieht sich auch auf die Antibiotika, dass seltsamerweise Patienten mit nicht so schweren Infektionen oft eine Übergebühr-Antibiotikatherapie bekommen, wie Ampicillin-Sulbactam oder Amoxiclav, wenn es doch nur um grampositive Erreger geht, bei denen auch Cefalexin ein völlig adäquates Antibiotikum wäre. Und der andere häufig geübte Fehler ist, dass man eben ein Undertreatment der sehr schweren nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen durchführt, hatten wir auch schon besprochen. Da ist PenG alleine kalkuliert ein nackter Wahnsinn. Wenn es dann später rauskommt und die Lokalisation und alles passt, kann man immer noch deeskalieren, aber kalkuliert nur PenG, das halte ich für gerade bei diesen schweren Infektionen für einen großen, großen Fehler. Und auch negativ gesehen die zu extensive Bildgebung. Unsichere Menschen, Ärzte versuchen sozusagen durch mehr Informationen zu einem Schluss zu kommen. Aber bei nekrotisierenden Weichgewebeinfektionen bietet extensive Diagnostik, MR und so weiter, keine wesentlichen Erkenntnisse. Und die 3 Positivmerkmale sind, hatte ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass wenn wir aufgrund ganz, ganz weniger klinischer Merkmale den Eindruck haben, hier könnte eine lebensbedrohliche Infektion vorliegen, dass wir dann so schnell wie möglich in den OP gehen und eine tiefe Inzision durchführen. Das ist eine absolut basal lebensrettende Maßnahme. Für mich auch ein Erkenntnisgewinn der Evidenz der letzten 4-5 Jahre ist, dass das, was wir da immer gemacht haben, die Hinzufügung eines Protein-Biosynthese-Inhibitors, auch jetzt evidenzbasiert bei diesen Infektionen wirklich lebensrettend sein kann. Und wie können wir die Aufmerksamkeit, das ist vielleicht auch eine Frage, für diese Infektionen erhöhen, die ja nicht so groß ist. Weichgewebeinfektionen sind ja nicht sexy oder so. Also einerseits eine Ausbildung, das bezieht sich sowohl auf Facharztkataloge in der Inneren Medizin und Chirurgie, dass das intensiviert wird. Andererseits würde ich auch empfehlen, auf lokaler Ebene klare SOPs von Leitern der ZNA zu erarbeiten, wer zuständig ist. Weil Weichgewebeinfektionen können durch Dermatologen, Internisten, Unfallchirurgen, Allgemeinchirurgen, wen auch immer noch behandelt werden. Und wir brauchen hier eine klare Struktur. Kann durchaus sein, dass bei einer nicht purulenten, phlegmonösen Weichgewebeinfektion primär die innere Medizin übernimmt und aber beim geringsten Verdacht auf abszidierende, chirurgische, purulente, nekrotisierende Infektionen die Allgemeinchirurgie, das ist meine Meinung, das ist Weichgewebechirurgie, da den Lead hat und einfach die Patientenströme zu den richtigen Ärzten und Ärztinnen geleitet werden.
Das ist auch nochmal ganz wichtig. Einer meiner ersten Oberärzte hat mir mal beigebracht, Placement comes first. Also den Patienten zum richtigen Arzt bringen, das ist entscheidend. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Also ich konnte viel mitnehmen, auch die tiefe Inzision, so als Terminus technicus etwas, das ich jetzt öfters auch mal einsetzen werde in der Argumentation. Wir haben viele Studien diskutiert. Wir werden auch noch einige nochmal nachsehen. Die werden in den Shownotes dann verlinkt. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen wie immer CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Infektiologische Klinik-Podcast des Consilium Infectiorum. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und freuen uns über Ihre Bewertung oder Feedback an klinik@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Empfehlen Sie den Podcast gerne Ihren Kollegen, denn Wissen wirkt, wenn man es teilt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Ihr Team von Infectofarm.